Direkt aus Europa Nummer 298, Seite B.
Es wird 7.50 Uhr. Sie hören weiterhin die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Soll die aktive Sterbehilfe unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert werden? Diese Frage wird heftig diskutiert seit einem entsprechenden Vorstoß des Hamburger Justizsenators Kusch. Aber was denken die Deutschen über diese Frage? Eine Illustrierte veröffentlichte eine Umfrage, wonach sich die Mehrheit der Deutschen für die aktive Sterbehilfe ausspricht. Die Deutsche Hospizstiftung widerspricht. Wenn den Menschen erst einmal erklärt würde, welche Alternativen es gibt, würde diese Mehrheit zur Minderheit. Die Palliativmedizin, die auf das Lindern von Leiden zielt, die Sterbebegleitung in einem Hospiz etwa. Philipp Banse hat ein solches Sterbehospiz in Berlin besucht.
Ich wache um 7 Uhr etwa auf, bekomme dann meine ersten Medikamente 7.30 Uhr, Viertel nach 8, halb 9. Gehe ich frühstücken. Normalerweise bin ich in der Lage, alleine hinzugehen, also zum Frühstücksraum. Manchmal wird es auch serviert. Also wenn ich gerade mal eine schlechte Phase habe, dann mache ich ein paar Behandlungen. Die mache ich selber. Ein bisschen Gymnastik oder so und höre Musik dabei meistens. Ja, dann geht es schon auf Mittagessen zu. Dann ruhe ich etwas aus, versuche etwa eine halbe Stunde zu gehen, wenn es das Wetter zulässt, draußen zu gehen mit zu einem Wägelchen mit so einem Rollator und dann bekomme ich nachmittags fast jeden Tag Besuch.
Hermann Hammer ist 68 Jahre alt und Sportler. Zuletzt war er Co-Trainer der Landesauswahl des Berliner Tischtennisbundes. Anfang Juni kommt Hammer ins Krankenhaus. Diagnose: Prostatakrebs. Auch in seiner Leber sitzt ein großer Tumor. Die Ärzte raten ihm: Gehen Sie in ein Hospiz. Vor 4 Monaten zog er ein. Jetzt liegt er im Bett, hager, die Beine angezogen bis zur Brust. Entspannung für die kranken Organe.
Sie verschwinden.
Ich habe nur Kaffee gebracht, zum Wachmachen.
Das Beste am Haus schicken Sie wieder raus hier.
Hermann Hammer hat ein Einzelzimmer. 18 Quadratmeter, Eichenparkett. An der Wand ein Ölbild seiner Mutter, als sie noch jung war. Das Hospiz Schöneberg Steglitz, eine Gründerzeit-Villa mit Eichen- und Kopfsteinpflaster vor der Tür, hat 16 solche Zimmer. Alle sind belegt. Die Gäste, wie sie genannt werden, haben Krebs, schwere Herz-Lungen-Erkrankung, HIV im Vollbild. Der Tagessatz beträgt 211 Euro. Kranken- und Pflegekasse zahlen. Die Aufnahmebedingung: Es besteht keine Aussicht auf Heilung. Endstation Hospiz. Nicht in seinem Fall, glaubt Hermann Hammer.
Es gibt immer noch eine Chance, dass ich gesund werde. Also es ist nicht unmöglich in meinem Fall. Ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich, nicht, dass ich gesund werde, aber dass ich meine Grunderkrankung bis zu einem gewissen Grad überwinden kann. Also die Hoffnung habe ich ja nicht aufgegeben.
Er muss weinen, wickelt sich das Kopfhörerkabel seines tragbaren CD-Spielers um den Finger.
So ist so eine Art Sentimentalität, ich weiß nicht, es kommt ab und zu mal vor.
Er hat noch Hoffnung, sagt Hermann Hammer, aber über die Möglichkeit, sein Leben vorzeitig zu beenden, über aktive Sterbehilfe, hat er auch nachgedacht.
Ich habe drüber nachgedacht, ja. Natürlich, man fragt sich, wenn also das Leben gar nicht mehr lebenswert ist, also wenn man nur noch Schmerzen hat oder wenn man also mit seinem Leben gar nichts mehr anfangen kann, auch keine Bekannten mehr hat, für die man da sein kann, dann fragt sich natürlich, warum lebt man dann noch? Ja, um Schmerzen zu haben, lebt bestimmt keiner.
Gerne hätte er sich zu Hause pflegen lassen, aber was soll's, er hört auf die Ärzte. Und die sagen: Hospiz, ein Haus zum Sterben. Hermann Hammer fühlt sich wohl hier. Die Pflege sei gut, die Einzelzimmer seien schön. Sein Bruder und dessen 2 Kinder dürfen ihn besuchen, jederzeit.
Die andere Sache ist die, dass also die Schmerzbehandlung so ist, dass die Menschen keine großen Schmerzen ertragen müssen. Dass man das ihnen also möglichst wegnehmen kann. Das ist hier der Fall.
Der Tod an sich ist für viele der Betroffenen nicht das Entscheidende, sondern der Weg dahin. Also habe ich Schmerzen beim Sterben, während meiner Erkrankung, habe ich Atemnot. Oder ersticke ich? Und diese Symptome behandeln wir.
Dieter Geuß leitet das Hospiz Schöneberg-Steglitz. Er ist Chef von 19 Krankenschwestern und Krankenpflegern. Ärzte und Psychologen kommen bei Bedarf ins Hospiz. Das Ideal der Hospizbewegung ist, sagt Geuß, dass die Menschen zu Hause sterben. Das aber ist oft nicht mehr möglich. Der Ehepartner ist selber zu alt, die Familie eingebunden oder weit weg. 24-Stunden-Pflege zu Hause wird kaum mehr bezahlt. Deswegen die Hospize.
Die längste Zeit, wo ein Gast hier war, war ungefähr 9 Monate. Es gibt eine durchschnittliche Liegezeit von Gästen, die so circa 28 Tage hier sind. Man kann aber auch sagen, dass sehr viele nur 3 bis 5 Tage hier sind, bis 7 Tage hier sind.
Eine Frau starb kürzlich 2 Stunden nach ihrer Ankunft. Diese halbtoten Patienten kommen oft aus Krankenhäusern in das Hospiz. Es ist klar, dass diese Menschen nicht mehr lange leben, dass sie keine Therapie mehr retten kann. Die Krankenhäuser wollen einerseits Kosten sparen, sagt Geuß, aber viele Ärzte empfänden den Tod auch als Niederlage der Medizin. Deswegen wollten sie in ihren Statistiken möglichst wenig Tote haben. Wer freiwillig ins Hospiz kommt, sagt Geuß, will keine Apparatemedizin. Seine schwerkranken Gäste wollen in Würde und möglichst schmerzfrei sterben. Leben bis zum Schluss ist das Motto. Dabei helfe die Palliativmedizin, schmerzlindernde Medikamente, aber auch Gespräche und viel Raum für Ängste.
Ich bin gegen aktive Sterbehilfe, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, wenn die Menschen oder auch die Gesellschaft eigentlich darüber informiert werden würden, was Palliativmedizin, die Palliativbegleitung, Behandlung alles leisten kann, dann würde sich diese Fragestellung, glaube ich, nach der aktiven Sterbehilfe oder nach vorzeitigen Beendigen des Lebens nicht so in diesem Maße stellen. Wir erleben das ja hier auch. Es kommen Menschen zu uns, die sagen, sie möchten nicht mehr leben, registrieren aber dann im Laufe der Zeit, wenn sie sich hier befinden, dass es andere Möglichkeiten gibt, begleitende Maßnahmen medizinischer Art, pflegerischer Art, im psychosozialen Bereich. Und dann sehen sie und erleben eigentlich eine ganz andere Qualität ihres Lebens noch und kommen von dem Wunsch eigentlich ab, dass sie ihr Leben selbst beenden wollen.
Das jedoch gilt offenbar nicht für alle Gäste im Hospiz Schöneberg-Steglitz.
Hier ist Eis drin, weil viele haben so mit Mundtrockenheit zu tun. Und da gibt es Speiseeis, es gibt aber auch eingefrorenes Eis zum Lutschen. Und oft frieren wir auch Saft oder Cola oder sowas ein, was die Leute gerne mögen. Und das ist gut.
Krankenschwester Miriam Buntrock löffelt eine Kugel Vanilleeis in ein Schälchen und bringt es rüber in den Essraum zu Frau Gussmann.
Dankeschön.
Guten Appetit.
Danke.
Wohlbekommt.
Annette Gussmann hat graue Haare und sitzt still am Tisch. Um ihren Hals baumelt ein Sender, Hilferuf per Knopfdruck. Annette Gussmann ist seit knapp 6 Monaten im Hospiz. Zu Hause kann sie niemand pflegen. Annette Gussmann ist nicht verheiratet, ihre Tochter wohnt nicht in Berlin. Das ist ein Problem, sagt sie. Annette Gussmann hat Lungenkrebs und Metastasen im Gehirn. Diese Metastasen verändern die Psyche, sagt Pflegeleiter Geuß. Ob Frau Gussmann Fragen versteht und richtig beantwortet, sei schwer herauszufinden. Nach 6 Monaten im Hospiz, sagt Annette Gussmann jedenfalls, wäre aktive Sterbehilfe legal, sie würde es nutzen.
Ja, ich ja, ganz ehrlich. Also ich meine, ich habe ja hier auch schon einige sterben sehen, in der Zeit, wo ich hier bin. Und ich warte ja auch, dass ich langsam erlöst werde. Weil es sind so viele Faktoren, die jetzt dazukommen. Die Augen werden schlecht, ich kann mich nicht mehr alleine so bewegen. Es sind so viele Sachen, die da zusammenkommen. Also da würde man schon sagen, aktiv, ja.
Das Sterbehospiz in Schöneberg-Steglitz. Eine Reportage war das von Philipp Banse aus Berlin.
Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Politik und Zeitgeschehen aktuell, dazu begrüßt Sie Reinhard Bieg. Willkommen beim Deutschlandfunk. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel über Deutschland, von München abgesehen, überall angenehm warm. Und dann auch noch diese großartige Feier in Dresden. Der Oktober verabschiedet sich wahrlich so golden wie die Kuppel der Frauenkirche. Gerade hat der Abendgottesdienst in der wiederauferstandenen Frauenkirche begonnen. Live aus Dresden, Hanno Gries.
Ja, Herr Bieck, Sie haben es gesagt, genau um 18 Uhr oder eine Minute danach hat der zweite ökumenische Gottesdienst an diesem Tag in der Frauenkirche begonnen. Wieder sind wie schon heute Morgen nur 1.800 Menschen in die Kirche hineingekommen und erneut haben sich auf dem Dresdner Neumarkt viele tausend Menschen eingefunden, um dabei zu sein. Heute Morgen beim eigentlichen Weihegottesdienst waren zahlreiche Ehrengäste dabei, unter anderem der Herzog von Kent, Bundespräsident Horst Köhler, Gerhard Schröder, Angela Merkel und auch die beiden ehemaligen Bundespräsidenten Herzog und Weizsäcker. Der Gottesdienst selber ging mit einem kleinen Schrecken los, denn kurzzeitig fiel erstmal der Strom aus, sodass er ein paar Minuten später anfangen musste. Aber dann eröffnete die sächsische Posaunenmission die Kirchweihe mit einer Intrade. Frauenkirchenpfarrer Stefan Fritz begrüßte dann unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein die vielen tausend Menschen. Und zwar mit dem Motto, das für das gesamte Fest der ersten drei Tage steht.
Friede sei mit euch. Das ist die Botschaft, die heute von der Frauenkirche ausgehen soll. In diese Stadt, in unser Land, in die Welt. Peace be with you. Shalom Alechem. Kella Pesoa avec vous. Pokoi Swami, Friede sei mit euch.
Unter diesem Geläut der acht Glocken der Frauenkirche zog dann eine Prozession mit dem Nagelkreuz aus dem englischen Coventry in die Frauenkirche ein. Und ab diesem Augenblick waren die vielen Menschen auf dem Platz vor der Kirche auf die großen Leinwände angewiesen. Nach der Intonation des Blechbläserensembles mit seinem Leiter, dem Trompeter Ludwig Güttler, sprach mit Eberhard Burger der Mann das Einweihungsgebet, der als Baudirektor über anderthalb Jahrzehnte den Wiederaufbau der Frauenkirche geleitet hat. Und ohne den es diesen Wiederaufbau wohl zumindest so nicht gegeben hätte.
Kehre ein mit deinem Wort und Sakrament und sende uns den Heiligen Geist. Halte von dieser Kirche die Mächte der Zerstörung fern und lass alle, die in dein Haus kommen, deine Liebe erfahren. In Jesus Christus. Amen. Amen.
Dann wurden nacheinander zuerst die Kanzel, dann der Taufstein und dann der Altar geweiht, also jener Altar, der die Zerstörung der Kirche unter den Trümmern zumindest teilweise überstanden hatte und der jetzt wie eine Wunde in der barocken Kirche an die Geschichte erinnert. Die große Orgel setzte zum ersten Mal ein und Frauenkirchenorganist Samuel Kummer konnte endlich die große klangliche Bandbreite seines neuen Instruments demonstrieren. Unmittelbar danach sprach Landesbischof Jochen Bohl die zentralen Sätze.
Wir haben Gottes Wort gehört und zu ihm gebetet. So sei nun die wiederaufgebaute Frauenkirche dem Dienst Gottes geweiht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Musikalisch umrahmt war die Weihe auch durch den berühmten Dresdner Kreuzchor. In den Emporen links und rechts über dem Altar schwebte geradezu ein wunderbarer heller Klang durch die Kirche. Landesbischof Bohl würdigte in seiner Predigt noch einmal die großen Anstrengungen des Wiederaufbaus und er benutzte dazu das Gleichnis des Senfkorns.
Es wächst aus kleinsten Anfängen. Zunächst mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen, wächst es zu Größe und strahlender Schönheit.
Und damit erinnerte Jochen Bohl zugleich daran, dass er vor 15 Jahren kaum jemand sich hat vorstellen können, dass die Frauenkirche tatsächlich wieder ersteht. Bundespräsident Horst Köhler nahm dann diesen Gedanken auf und würdigte besonders das Engagement der vielen tausend privaten Spender.
Der Kirchbau, dessen Einweihung wir heute feiern, zählt zu dem Besten, was freie Bürger leisten können. Dieser wunderbare Bau ist mehr als ein Gebäude. Er steht für das Gute, das uns eint.
Und mit diesen Worten ging der Weihegottesdienst dann zu Ende. In den vergangenen Stunden ähnelte das Treiben hier einem großen Volksfest. Die Menschen sind fröhlich und schauen immer wieder auf die mittlerweile weiß angestrahlte, imposante Kuppel der Frauenkirche. Nur Baudirektor Eberhard Burger, der war regelrecht überwältigt. Ihm standen die Tränen in den Augen.
Die Anteilnahme ist überwältigend und das ist ein Lohn für alte Jahre, die nicht immer einfach waren.
Und mit diesen Eindrücken, Herr Bieck, zurück nach Köln.
Herr Nugries, bitte noch eine Frage ganz kurz. Nach allem, was ich gelesen habe, soll einem vor lauter Schönheit und auch von der Höhe der Kirche im Innenraum regelrecht schwindelig werden. Stimmt das? Haben Sie diesen Eindruck auch empfunden?
Diesen Eindruck habe ich auch. Das kommt vor allem deshalb, weil man zuerst sozusagen in die eigentliche schön bunt bemalte Kuppel hinein sieht und über dieser Kuppel ist noch eine andere Kuppel und darüber erhebt sich die Laterne. Und das alles zusammen in diesem optischen Eindruck, das macht schon richtig was her und das kann man sagen, ist nun wirklich barocke Pracht.
Live aus Dresden. Danke, Hanno Gries.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist weiterhin Dirk Müller. Einen schönen guten Morgen. 7 Uhr und 51 in 9 Minuten 8 Uhr. Hartz IV Missbrauch, die soziale Hängematte, dem Staat auf der Tasche liegen. Diese Begriffe fallen schnell, wenn die Sozialausgaben wieder steigen. In der öffentlichen Diskussion gerät dabei leicht aus dem Blick, dass Menschen, die abhängig sind von staatlicher Fürsorge, zu Bittstellern werden. Sie erbringen keine Gegenleistung für das Geld, das sie vom Staat bekommen und verlieren damit sowohl ihr Selbstbewusstsein als auch ihre Eigenverantwortung. Die Obdachloseninitiative Bauen, Wohnen, Arbeiten in Köln wollte unabhängig sein von öffentlichen Mitteln, also hat sie einen Kredit aufgenommen, um ein Grundstück im Nordwesten der Domstadt zu erwerben. Das Konzept ist einfach. Die Obdachlosen bauen unter Anleitung ihre eigenen Wohnungen und qualifizieren sich damit auch wieder für einen Arbeitsplatz. Eindrücke von Stefanie Müller-Frank.
Ramona, was ist mit dem Tierarzt?
Ich habe den Zettel vorgegeben.
Ja?
Mittwochs um 14 Uhr ist Meckerrunde. Ob Sperrmüll rausgetragen werden muss oder die Dixi-Klos mal wieder verstopft sind. Jeder kann kommen und sagen, was ihm nicht passt. Drei Punker beschweren sich. Der Tierarzt habe die Impfpässe ihrer Hunde verlegt. Am Tischende reden zwei junge Mädchen aufeinander ein. Biggie Hartung ergreift das Wort, lässt sich den Fall schildern und fragt, wer den Tierarzt denn nun anruft. Erledigt. Nächstes Thema.
Gut. Hat sonst noch irgendjemand was zu meckern?
Als Biggie Hartung zum Projekt Bauen, Wohnen, Arbeiten stieß, stand die Kaserne Klerken in Köln-Ossendorf schon leer. Und die ersten Bauwagen schon da. 1990 war hier noch das belgische Militär stationiert gewesen. Danach lag das Gelände mehrere Jahre brach, bis der Verein auf eigene Initiative ein 6.000 Quadratmeter großes Teilgrundstück erwarb. Mit Hilfe eines Bankdarlehens und Geldern aus dem Landestopf für zukunftsweisende Bauvorhaben, also ohne staatliche Unterstützung. Die gelernte Bauzeichnerin zog mit ihrer Tochter in einen der Bauwagen und packte mit an.
Wo wir nicht so große Ahnung haben, holen wir uns Hilfe von außen. Also zum Beispiel beim Fliesenlegen, da kam ein Fliesenlegermeister für einen Tag und hat hier gezeigt, wie man Fliesen legt. Ja, und der Rest war einfach Übung. Die ersten waren noch etwas krumm und schief und etwas gewagt in den Farben. Und das wurde dann aber immer besser. Und wir haben jetzt ein Pärchen, die haben praktisch sämtliche Bäder hier gefliest.
Das Konzept ist denkbar einfach. Die Obdachlosen lernen das Handwerkszeug in der Praxis und bauen sich dann ihre Wohnungen selbst. 46 Wohneinheiten sind so schon fertig geworden. Nur die Balkone fehlen. Die kommen dran, sobald wieder Geld da ist, sagt Biggie Hartung. Auf dem Hof stehen noch so einige Kisten und Säcke mit Bauschutt. Dazwischen spielen Kinder Fangen.
Ja, hier stehen wir vom Spielplatz. Der wird jetzt gerade noch ein bisschen erweitert mit Klettergerüsten und solche Sachen. Und dieser Hügel, den man da sieht, da ist eine Zisterne drunter. Da soll ein kleiner Bach entstehen, der hier runterkommt. Und da kann man sich da drin suhlen in diesem Sand. Also die können so richtig matschen dann, die Kinder. Bei anderen Häusern ist es ja so, dass nur die Kinder von den Gebäuden da spielen dürfen und die anderen nicht. Und hier sind wir froh, wenn hier richtig voll ist und ich finde das schön.
Knapp 150 Menschen wohnen mittlerweile auf dem ehemaligen Kasernengelände. Nicht nur ehemalige Obdachlose, auch Studenten, kinderreiche Familien, Alleinerziehende oder alte Menschen. Einziehen kann im Prinzip jeder, der einen Wohnberechtigungsschein hat. Auf der anderen Seite des Gebäudes, zur Straße hin, stehen noch einige bunt bemalte Bauwagen. Aber die müssen nach und nach verschwinden. Auflage der Stadt. Ersetzt werden sollen sie durch eine Art Gartenlauben mit Klo, Punkthäuschen genannt. Die Baufläche ist bereits ausgehoben, die Fundamente gesetzt. Aber keiner der Bewohner vom Platz, wie die Punker hier heißen, will mit seinem Hund dort einziehen.
Ja klar, das Cowboy-Gefühl und all das, das geht natürlich ein bisschen verloren. Ne? Das ist ein anderes, strahlt eine andere Schwingung aus, so ein Häuschen, ja klar.
Olli schleppt eine Schubkarrenladung Backsteine ran. Nächste Woche kommen die Maurer. Man sieht ihm an, dass er selbst viele Jahre auf der Straße gelebt hat. Hier im Projekt arbeitet er, weil er Sozialstunden ableisten muss. Macht doch mehr Spaß, als im Knast zu sitzen, oder? Er grinst verschmitzt und stellt die Schubkarre ab.
Heute Morgen waren noch ein paar mehr Leute, dann hatte ich noch vier andere Delinquenten dabei. Aber die haben dann heute Mittag keine Lust mehr gehabt. Das bin ich der Letzte. Aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr, beziehungsweise keine Arbeit mehr.
Wer hier arbeiten will, hat eine große Auswahl. In der Kantine das Mittagessen kochen, die Wäsche machen, auf dem Bau oder in einer der Werkstätten mithelfen. Denn Ziel des Projekts ist es nicht nur, den Menschen bezahlbaren Wohnraum zu bieten, sondern auch, sie zu qualifizieren.
In dem Projekt hier sollten die Leute so eingebunden werden, dass sie auch diese Eigenverantwortlichkeit wieder spüren und lernen, einfach sich abzuarbeiten, also Dinge zu tun und auch Fehler zu machen und eben auch den Raum dafür zu bekommen. Und dadurch so einen Maßstab anzusetzen, wo bin ich, was kann ich und was kriege ich nicht hin? Weil oft ist ja dieses Phänomen, dass die Leute hierher kommen und total betrunken immer noch meinen, ich kann das alles super. Und auf der Baustelle stehen und sich dann aber sofort verletzen. Und dann gilt es, die Leute aufzufangen, wenn die dann in so ein Loch fallen und denken, ich kann ja überhaupt nichts.
Oliver Schulze war der erste Bewohner. Sein Wohnwagen stand zu Beginn ganz alleine auf dem Kasernengelände. Im Laufe der Bauarbeiten hat er so viel Erfahrung gesammelt, dass er eine Lehre zum Zimmermann abschließen konnte. Ohne die Anleitung von Dieter Breuer wäre das nicht möglich gewesen. Er ist Mitbegründer der Initiative und hat als Baufacharbeiter die Aufsicht.
Der hier arbeiten will, wird halt beobachtet vom Bauleiter und der Bauleiter kann beurteilen, wo kann ich den heute einsetzen und wie lange und in welchem Rahmen. Im Grunde ist es nicht möglich, jemanden, der seit Jahren arbeitslos war und wohnungslos, sofort in strengen Rhythmus von der normalen Arbeit zu integrieren, sondern es ist sehr wichtig, flexibel damit umzugehen. Und das geht eigentlich nur durch die Zusammenführung von Wohn- und Arbeitsraum.
Angefangen hat alles mit einem Restaurantwagen. Dieter Breuer hatte ihn unter der Hohenzollernbrücke für Obdachlose aufgestellt. Aber dann wurden die Obdachlosen aus der Innenstadt vertrieben. Jetzt steht die Kantine auf vier Rädern im Gemüsegarten. Auch hier wird fleißig geharkt und gesät. Auf einer Bank am Rande des Gartens sitzt eine alte Dame. Alle nennen sie nur die Balkon-Oma. Wenn sie zu Besuch kommt, bringt sie gebrauchte Kleidung, Bettwäsche oder Spielsachen mit.
Die bringen die Leute, weil ich die an den Meere, dann schmeißen die mir das über den Balkon. Bettwäsche und alles Mögliche. Wenn ich dann mitunter nach Hause komme, dann habe ich alles so voll, dass ich meine Balkontür nicht mehr aufkriege.
Die Bewohner des Projekts sind froh, wenn sie kein Geld für Kleidung, Möbel oder Spielsachen ausgeben müssen. Denn die Lebenshaltungskosten sollen so gering wie möglich gehalten werden. Der Kredit für das Grundstück muss ja abbezahlt werden. Dafür hat die Initiative Bauen, Wohnen, Arbeiten inzwischen auch einen vereinseigenen Betrieb gegründet, der nach der Bauphase gewinnbringend arbeiten soll. Und so bleibt jedem die Zeit, sich an den festen Wohnsitz zu gewöhnen und frühere Fehltritte zu regeln, die ein Leben auf der Straße mit sich bringt.
Es war für uns sehr wichtig, dass wir dieses Grundstück hier kaufen. Unsere Leute brauchen einfach länger Zeit und in herkömmlichen oder in anderen Einrichtungen für die Wohnungslosen, da wird den Wohnungslosen eine Zeit von 3 bis 6 Monaten gegeben, um sich irgendwie zu integrieren und das kann keiner schaffen. Man braucht alleine schon mal 6 Monate, bis man sich gewöhnt dran, dass man irgendwo einen Ort hat, wo man immer hin kann.
Ein Beitrag von Stefanie Müller-Frank.
Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Abgegebene Stimmen 612, gültige Stimmen 611. Mit Ja haben gestimmt 397, mit Nein haben gestimmt 202 Kolleginnen und Kollegen, enthalten haben sich 12 Kolleginnen und Kollegen, eine Stimme war ungültig. Nach Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt-Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder ist damit die Abgeordnete Dr. Angela Merkel mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Deutschen Bundestages zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden.
Es ist 11:08 an diesem Dienstag, dem 22. November, als das Ergebnis feststeht. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin. Mehr dazu in den kommenden 80 Minuten. Nötig gewesen wären 308 Stimmen. Angela Merkel erhielt 397 Ja-Stimmen. Mit Nein votierten 202 Abgeordnete. Damit wurde die 51-jährige Politikerin zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und ihre Ernennungsurkunde hat sie auch schon seit wenigen Minuten. Martin Steinhage in Berlin.
Soeben hat Angela Merkel in der Tat im Rahmen einer äußerst kurzen und auch sehr schlichten Zeremonie aus der Hand des Staatsoberhaupts ihre Ernennungsurkunde zur Bundeskanzlerin erhalten. Dabei sagte Horst Köhler:
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin. Berlin, den 22. November 2005. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Kraft und Gottes Segen.
Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
Mit Hans-Joachim Wiese am Mikrofon.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Angela Merkel hatte schon einen langen Tag hinter sich, als sie um genau 14.04 Uhr im Bundestag ihren Amtseid ablegte. Zuvor die Wahl im Parlament.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 297. Seit 9 Jahren bemühen sich die 16 deutschen Kultusminister, an den Schulen eine neue Schreibweise einzuführen. Erst haben auch fast alle Zeitungen dabei mitgemacht, aber inzwischen sind große Tageszeitungen wie Bild, FAZ und Die Welt wieder zur traditionellen Schreibweise zurückgekehrt und die Zeitschrift Merkur hat gar nicht erst versucht, eine neue Schreibweise einzuführen, weil die alte Schreibweise dem Leser das Lesen erleichtert. Die Kultusminister wollen zum Beispiel, dass man in der Schule die Konjunktion das mit 2 S schreibt. Den Schülern fällt das nicht schwer. Beim Drucken und beim Schreiben mit der Schreibmaschine oder mit dem Computer braucht man für 4 Buchstaben mehr Platz als für 3, aber das ist auch nicht schlimm. Für den Leser ist aber das Signal, dass die Konjunktion gemeint ist, bei der traditionellen Schreibweise viel deutlicher. Wenn man den Schülern sagt, sie sollen manche Wörter nicht mehr mit dem sogenannten scharfen S, also nicht mehr mit SZ, sondern mit 2 S schreiben, tun sie das auch bei Wörtern wie außen. Da sind 2 S aber sowohl nach der alten als auch nach allen bisherigen neuen Schreibweisen ein Fehler. Die Reporterin vom Deutschlandradio hat sich in einem bayerischen Gymnasium auf die Schulbank gesetzt, in Wirklichkeit aber wohl auf einen Stuhl, denn Schulbänke gibt es fast gar nicht mehr. Sie hat beim Deutschunterricht zugehört, aber sie hat den Lehrer wohl falsch verstanden, denn sie hat in ihrer Reportage gesagt, dass es in Bayern und in Nordrhein-Westfalen nicht als Fehler gilt, wenn die Schüler das stimmlose S nach einem Diphthong statt mit SZ mit 2 S schreiben. Das stimmt natürlich nicht. Die sogenannte Rechtschreibreform ist am 1. August in Teilen der Schweiz, in Österreich und in 14 der 16 deutschen Bundesländer in den Schulen in Kraft getreten, aber die meisten Bürger machen dabei nicht mit. Anfang Juli haben bei einer Meinungsumfrage nur 8% gesagt, dass sie dafür sind und 61% waren dagegen. Nach der neuen Schreibweise sollen die Schüler Schifffahrt mit 3 F schreiben. Ein 14 oder 15 Jahre alter Schüler hat gesagt, dass er dazu keine Lust hat, weil ihm das zu lange dauert. Da er in Bayern zur Schule geht, braucht er das auch nicht zu machen. Aber wenn er Tiger mit IE schriebe, wäre das ein Fehler, denn dieses Wort schreibt man weder nach der traditionellen noch nach irgendeiner der bisherigen neuen Schreibweisen mit IE. Seit 1998 müssen die Lehrer den Schülern die neue Schreibweise beibringen. Was nach der neuen Schreibweise anders geschrieben wird, durften sie bis 31. Juli 2005 noch nicht als Fehler anstreichen, mussten sie aber korrigieren, indem sie am Rand des Blattes die neue Schreibweise einfügten. So geschieht das in Bayern und in Nordrhein-Westfalen immer noch, aber in den anderen deutschen Ländern wird so etwas seit dem 1. August als Fehler angestrichen. In den 14 deutschen Bundesländern, in denen man nun von den Schülern die neue Schreibweise verlangt, leben 63% der Bevölkerung. In den beiden bevölkerungsreichsten Ländern will man damit noch etwas warten, denn man plant noch weitere Verbesserungen bei der neuen Schreibweise. Am 27. Oktober hat der Rat für deutsche Rechtschreibung wieder getagt und Empfehlungen für weitere Korrekturen bei den neuen Regeln für die Kommasetzung beschlossen. Da die sogenannte Rechtschreibreform noch lange nicht perfekt ist und immer wieder korrigiert werden muss, führt das hin und her dazu, dass viele Schüler sagen, dass Rechtschreibfehler nicht wichtig sind. Viele schreiben nach Gefühl oder nach Lust und Laune, verwenden mal die alte, mal die neue Schreibweise, ohne zu wissen, welche sie gerade verwenden. Und diese Schwierigkeiten hat wohl auch die Reporterin. Denn wenn man schreibt, dass etwas gang und gäbe ist, schreibt man gäbe nicht erst neuerdings mit einem Ä. Das hat man schon immer mit einem Ä geschrieben und nicht mit einem E. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 297. Danke